Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Parlamentswahl in der Ukraine zeichnet sich ein Sieg pro-europäischer Parteien ab. Knapp in Führung liegt nach ersten Prognosen das Bündnis von Präsident Poroschenko. Beeinträchtigt wurde die Wahl durch den anhaltenden Konflikt mit pro-russischen Kräften im Osten und Südosten des Landes. Auf der Halbinsel Krim, die inzwischen in die Russische Föderation eingegliedert ist, wurde nicht abgestimmt und auch nicht in den Gebieten um die Städte Donetsk und Lugansk, die von Separatisten kontrolliert werden.
Es sind nur Prognosen und Wählerbefragungen, die da vor einer Stunde veröffentlicht wurden, aber sie deuten auf eine große Überraschung hin. Demnach gewinnt zwar das Wahlbündnis von Präsident Poroschenko, aber mit deutlich weniger Stimmen als erwartet. Überraschend hoch dagegen die Ergebnisse für die Volksfront von Ministerpräsident Jatsenyuk und die Selbsthilfepartei, eine Vereinigung vieler Aktivisten und Bürgerrechtler. Fast genauso viele Stimmen für Jatsenyuks Volksfront wie für Poroschenkos Block, ein Triumph. Jatsenyuk umwarb bis zuletzt die Falken im Land mit scharfer Moskau-Kritik und kriegerischen Tönen zum Konflikt im Osten. Die Wähler hielten offenbar noch eine Überraschung bereit. Der Populist Ljaschko, heute Morgen noch optimistisch, scheint nur auf enttäuschende 7% zu kommen. Er hatte Poroschenkos Friedenskurs, den faktischen Verzicht auf den Donbass, sogar Verrat genannt. Noch vor seiner Stimmabgabe flog der Präsident heute in den immer noch umkämpften Osten und besuchte ukrainische Soldaten. Selbst wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten, so das Signal. Schon gestern betonte er die Aufrüstung der Armee. Wir haben drei Aufgaben: die Wählerrechte der Soldaten garantieren, den Bürgern eine sichere Wahl ermöglichen und die Pufferzone befestigen. Und ich bin in allen drei Punkten sehr zufrieden. Doch auch Poroschenkos Frontbesuch konnte offenbar die Zweifel an seinem kompromissbereiten Friedenskurs nicht überall ausräumen. Vor allem viele Kiew-treue Kämpfer im Osten wollen die eroberten Gebiete zurückgewinnen. In Lugansk und hier in Donetsk, in den Gebieten, die diese Separatisten kontrollieren, wurde heute niemand in das Kiewer Parlament gewählt. Die Separatisten ließen das nicht zu. Sie planen in einer Woche ihre eigene Regierungs- und Parlamentswahl.
Zur Abstimmung in der Ukraine jetzt live aus Kiew, Udo Lilischkis.
Auch wenn es noch einige Fragezeichen gibt, wie etwa die Verteilung der Direktmandate, das werden wir erst im Laufe der Nacht oder morgen früh erfahren, so scheint sich doch abzuzeichnen, dass Petro Poroschenko in der Lage sein wird, eine breite parlamentarische Mehrheit mit einer Koalitionsregierung zu bilden. Überraschend aber ist die Kräfteverschiebung innerhalb dieser vermutlichen Koalition. So ist der Erfolg von Arseni Jatsenyuk, dem amtierenden Ministerpräsidenten, für ein Signal dafür vermutlich, dass er auch der neue Ministerpräsident sein wird. Und ebenso überraschend war der Erfolg der Selbsthilfepartei, einer kleinen neuen Partei, bei der viele rätselten, ob sie die 5%-Hürde schaffen könnte. Mit 13-14% scheint es jetzt so auszusehen, dass sie in diese Koalition geht. Und damit würden dann doch viele neue, frische Gesichter auftauchen, junge Mitglieder der Zivilgesellschaft und junge Bürgerrechtler. Ob die Nationalisten der Freiheitspartei es schaffen oder auch die Vaterlandspartei von Julia Timoschenko, ist noch offen. Das könnte knapp werden. Sicher scheint dagegen aber, dass die Anhänger des gestürzten Präsidenten Janukowitsch eine Opposition bilden können. Allerdings wird die nicht so stark sein, dass sie Poroschenkos Westkurs ernsthaft gefährden könnte. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Die meisten großen Banken in Europa sind krisenfest. 25 Geldinstitute haben den Stresstest der Europäischen Zentralbank allerdings nicht bestanden. Unter ihnen ist als einzige deutsche Bank die Münchner Hypothekenbank. Sie und mehrere andere Institute haben seit dem Stichtag Ende 2013 aber nachgebessert und würden den Test zum jetzigen Zeitpunkt bestehen. Geprüft wurde unter anderem, ob die Banken aus eigener Kraft Krisensituationen überstehen könnten.
Monatelang hat die EZB die Kreditinstitute auf Herz und Nieren geprüft. Und obwohl zum Stichtag fast ein Fünftel durchgefallen ist, zeigte sich Vizepräsident Vitor Constantio heute zufrieden. Die Folgen seien begrenzt. Die wirtschaftliche Erholung im Euroraum wird durch den Bankensektor nicht behindert, vorausgesetzt, es gibt genug Nachfrage. Von den 24 geprüften deutschen Banken fiel nur die Münchner Hypothekenbank durch. Sie hatte zum Stichtag Ende 2013 nicht genug Eigenkapital. Mittlerweile konnte sie die Mittel beschaffen und so für mehr Sicherheit sorgen. Unter den 13 Banken, für deren Probleme noch keine Lösung vorliegt, machen vor allem italienische Institute Sorgen. Gleich 4 von ihnen fielen durch, außerdem 2 griechische und 2 slowenische sowie Banken aus mehreren anderen Euro-Ländern. Sie müssen den EZB-Vertretern jetzt einen Plan vorlegen, wie sie die Kapitallücken schließen wollen. Sorgen der Steuerzahler müsse einspringen, halten Experten für unbegründet.
Sie sollen selber Kapital aufnehmen, sie sollen selber Teile ihrer Kredite verkaufen. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie konsolidieren, dann müssen sie mit anderen Banken zusammengehen. Der Staat bleibt hier außen vor.
Die jetzige Bankenprüfung ist auch Grundlage für die neue Aufgabe der EZB. Anfang November übernimmt sie die Aufsicht über die 120 größten Kreditinstitute im Euroraum. Der Notenbank ist klar, dass die Probleme der Banken noch lange nicht gelöst sind.
Das Ergebnis der größten Bankenprüfung, die es jemals in Europa gegeben hat, ist ernüchternd. Rund ein Fünftel der Institute hat die zwar hohen, aber nicht übertriebenen Anforderungen der künftigen Bankenaufsicht nicht erfüllt. Und auch wenn einige nachgebessert haben, eine Branche, in die Verbraucher Vertrauen haben sollen, sieht anders aus.
Die Ergebnisse des Stresstests haben wir ausführlich auf tagesschau.de für Sie. Dazu beantworten wir die Frage, was auf die Problembanken jetzt genau zukommt. Knapp 4 Jahre nach dem Sturz von Diktator Ben Ali konnten in Tunesien mehr als 5 Millionen Wähler über das künftige Parlament entscheiden. Neben der islamistischen Ennahda-Partei werden der weltlich ausgerichteten Partei Nida Tunis Siegchancen eingeräumt. Nach der Parlamentswahl kann das derzeitige Übergangskabinett abgelöst werden.
Großer Andrang schon am Morgen. Viele Tunesier wollten bei diesen Parlamentswahlen unbedingt ihre Stimme abgeben. Und bis auf einige Unregelmäßigkeiten verlief der Urnengang weitgehend problemlos. Das Land, in dem der arabische Frühling begann, hat schwierige Jahre hinter sich. Wirtschaftskrise, politische Attentate, Bedrohung durch militante Islamisten. Die Sicherheitslage ist schwierig, meint sie, und das Leben immer noch viel zu teuer. Das muss sich ändern. Immerhin haben wir keinen Krieg, sagt er. Das unterscheidet uns von anderen arabischen Staaten. Ich bin zuversichtlich. Mehr als 70.000 Soldaten und Polizisten patrouillierten heute im ganzen Land. Die Angst vor Terroranschlägen ist groß. Tunesiens Stabilität bleibt brüchig. Die islamistische Ennahda-Partei, bislang stärkste Kraft, gibt sich unter ihrem Präsidenten Ghannouchi gemäßigt. Dies sei ein großer Tag für das ganze Land. Heute wird der Traum aller Märtyrer wahr, die für Tunesien in der Revolution gestorben sind. Gewinnen könnte aber die weltlich ausgerichtete Partei Nida Tunis von Ex-Premierminister Essebsi. Allerdings kandidieren mit ihm auch Politiker aus dem Umfeld des früheren Diktators Ben Ali. Doch trotz aller Probleme, Tunesien bleibt in der arabischen Welt demokratischer Vorreiter.
Angesichts wachsender Flüchtlingszahlen kommt Druck aus den Ländern. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft verlangte vom Bund ein konkretes Konzept für finanzielle Entlastungen bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen. Im Schnitt 7 Monate, so Kraft im Sonntagsexpress, dauere zurzeit die Bearbeitung eines Asylantrags. Zeit, in der die Kommunen allein für die Flüchtlinge aufkommen müssten.
Er lernt schon eifrig Deutsch. Der Zahnarzt aus Nordsyrien mit Frau und 4 Kindern ist er vor dem Bürgerkrieg geflüchtet. Jetzt sind sie in Berlin in einer Erstaufnahmeunterkunft. Über 200.000 Flüchtlinge werden in diesem Jahr kommen. Die meisten Deutschen hätten viel Verständnis für sie, betont Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz im Bericht aus Berlin.
Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Denn überall, wo Unterkünfte entstehen, entstehen auch Fragen, die beantwortet werden müssen. Allerdings haben wir eine sehr positive Entwicklung. Es entstehen in der Regel auch vor Ort viele, viele Unterstützergruppen, die sich darum bemühen, eine gute Integration zu ermöglichen.
Für die Unterbringung der Flüchtlinge sind die Kommunen zuständig. Zelte sind ein Notbehelf. Überall werden geeignete Gebäude gesucht. Die Grünen fordern die Bundesregierung zum Handeln auf.
Es muss ein Sofortprogramm geben für die Kommunen, zu deren Unterstützung. Wir können dort 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen, sodass die Kommunen handeln können. Wenn man sich das anschaut, in der ganzen Republik, die Flüchtlingsunterkünfte sind sehr voll. Es müssen neue gebaut werden.
145.000 unbearbeitete Asylanträge haben sich aufgestaut. Der Bund immerhin hat zugesagt, mehr Stellen im zuständigen Bundesamt für Migration zu schaffen. Das wird von allen begrüßt.
Es kann nicht sein, dass ein einzelnes Verfahren im Durchschnitt 12, 14, 16 Monate dauert. Aber wenn man kürzere Verfahren will, dann braucht man eben auch mehr Personal.
Ihre Hoffnung ist es jetzt, ein neues, sicheres Leben beginnen zu können.
In Köln ist es bei einer Demonstration gegen Islamisten zu schweren Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen Steine und Feuerwerkskörper. Polizisten setzten Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Unter den etwa 2500 Teilnehmern waren viele Neonazis und gewaltbereite Fußball-Hooligans. Bei der Veranstaltung wurden auch ausländerfeindliche Sprechchöre angestimmt. Zu einer Gegendemonstration kamen etwa 500 Menschen.
Am Anfang war es, wie so oft in Köln, ein bisschen Karneval, eine friedliche Demonstration auf dem Domvorplatz gegen die Kundgebung der Hooligans ein paar hundert Meter weiter.
Weil wir uns gegen das Treffen auf der anderen Seite des Bahnhofs stellen wollen, also Hooligans gegen Salafisten. Und damit wollen wir nicht sagen, dass wir für Salafismus sind oder so, auf keinen Fall.
Aggressiver und gewaltbereiter schon die Kundgebung der Hooligans auf der anderen Seite des Bahnhofs. Rechtsradikale präsentieren sich als die Guten gegen Salafisten und islamistische Extremisten. Als die Hooligans dann durch die Kölner Innenstadt ziehen, eskaliert die Situation. Es fliegen Flaschen und Leuchtkörper. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, Reizgas und Schlagstöcke. Es kommt zu Verhaftungen. 13 Polizisten werden verletzt, einer schwer.
Allerdings waren wir hier konfrontiert mit einem sehr erheblichen Gewaltpotenzial. Wir sind auch massiv angepöbelt, bedroht worden. In vielen Fällen wurden abgestellte Fahrräder, Stühle aus der Außengastronomie, Flaschen und Steine auf die Beamten geworfen, sodass wir hier dann letzten Endes auch massiv mit dem Wasserwerfer die Lage bereinigen mussten.
Am frühen Abend eskaliert die Situation dann wieder. Obwohl die Polizei die Kundgebung bereits aufgelöst hat, müssen erneut Wasserwerfer gegen die gewaltbereiten Hooligans eingesetzt werden.
Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga trafen heute Bayern München und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Die Partie endete torlos. Zuvor hatte Wolfsburg mit 3:0 gegen Mainz gewonnen.
Die Siegesserie des VfL Wolfsburg geht weiter. Im Spiel gegen die noch ungeschlagenen Mainzer dauerte es eine Viertelstunde, bis Abwehrchef Naldo die Grün-Weißen in Führung brachte. Keiner hatte den Kopfball stärksten Wolfsburger auf der Rechnung. Der Pfosten zudem unbesetzt, 1:0 für die Gastgeber. Mainz 05 spielte in der ersten Hälfte nur eine echte Chance heraus. Juricic scheiterte an Torwart Benaglio in dessen 200. Bundesligaspiel. In der zweiten Hälfte erhöhten die Wolfsburger den Druck und die Ereignisse wiederholten sich. Ecke Schäfer, Kopfball Naldo, 2:0. Nur diesmal war es nicht Naldo, sondern Perisic, der dem Ball die entscheidende Richtungsänderung gab. Die Mannschaft von Dieter Hecking hatte aber noch nicht genug. 3 Minuten vor Schluss bediente der eingewechselte Malonda den völlig freistehenden Caligiuri. Der vollendete zum 3:0 Endstand. Mainz kassiert die erste Niederlage, Wolfsburg klettert weiter in der Tabelle.
In der Tabelle hat Bayern München 4 Punkte Vorsprung auf die Verfolger Mönchengladbach, Wolfsburg und Hoffenheim. Dahinter Leverkusen, Mainz ist jetzt 6. In der unteren Hälfte Köln vor Frankfurt und Schalke, Dortmund nur 1 Punkt vor der Abstiegszone mit Hamburg, Freiburg und Schlusslicht Bremen.
Skirennfahrer Fritz Dopfer ist beim Weltcup-Auftakt in Sölden auf Platz 2 gefahren. Mit dem 5. Podestplatz seiner Karriere ist der 27-jährige Schongauer der erste DSV-Athlet, der beim Saisondebüt auf dem Siegerpodest steht. Geschlagen geben musste sich Dopfer nur dem österreichischen Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher. Am österreichischen Nationalfeiertag holte Hirscher den ersten Sieg beim Heimweltcup in Sölden seit 9 Jahren mit einem Vorsprung von über 1,5 Sekunden auf Dopfer. Dritter wurde der Franzose Pantyro.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Oktober.
Auch die neue Woche beginnt unter Hochdruckeinfluss mit einer Mischung aus zähen Nebelfeldern und Sonnenschein. Am Mittwoch lenkt ein Tiefausläufer dann von Nordwesten wieder Regen heran. Heute Nacht gibt's im Norden viele Wolken, in Nordfriesland ein paar Tropfen. In der Mitte und im Süden teils bedeckt, teils klar. Später breitet sich vielerorts Nebel aus. Morgen kommt oft die Sonne zum Zuge, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Der ist in einigen Regionen allerdings zäh. Vor allem im Donautal, am Bodensee sowie am Oberrhein verschwindet er gar nicht. Im Norden ziehen auch kompaktere Wolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch mit starken Böen. Heute Nacht 13 Grad an der nordfriesischen Küste und frostige minus 4 Grad an den Alpen. Morgen bei zähem Nebel 8, im Rheinland bei Sonne bis 19 Grad. Am Dienstag ändert sich an diesem teils trüben, teils sonnigen Wetter wenig. Am Mittwoch noch meist eine Mischung aus Nebel und Sonne, den Nordwesten erreichen allerdings Regenwolken, die am Donnerstag in der Mitte gebietsweise Regen bringen.
Wir sind um 22.45 Uhr wieder für Sie da mit Pina Atalay. Ihre Tagesthemen: neues Parlament, wie verändert sich die Ukraine nach der Wahl und schwere Ausschreitungen, warum bei der Hooligan-Demo in Köln die Gewalt eskaliert ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.